Ja, wir machen weiter mit der sogenannten Urgeschichte. Man kann die Geschichte von Abraham im 12. Kapitel zeitlich recht gut einordnen. Das bewegt sich so in so um die 2000 Jahre vor Christus. Wir leben so in etwa 2000 Jahre nach Christus, klar, das wissen wir. Und da kann man die Geschichte einordnen. Die Geschichte vorher ist zeitlich schwer einzuordnen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch Geschichte ist. Dass diese Dinge sich nicht auch zugetragen haben. Und bisher, wenn man die Urgeschichte, zu der die Schöpfung gehört, zu der der Sündenfall gehört, auch die Geschichte von Kain und Abel, wenn man sich das anschaut, der wird unserem Denken, das ja doch, auch wenn wir Christen sind, ein aufgeklärtes Denken ist, einiges abverlangt. Uns wird zugemutet, dass wir daran glauben, dass Gott aus dem Nichts etwas geschaffen hat. Immer wieder heißt es, dass Gott gesprochen hat und dann war etwas da, was vorher überhaupt nicht Existenz war. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es wird uns zugemutet, dass Gott aus der Erde des Ackers den Menschen gemacht hat. Dass er aus der Rippe des Mannes die Frau gebaut hat, wie Luther das übersetzt. Es wird uns auch zugemutet... Okay, kann man nämlich schlecht verstehen. Okay, das ist gut, dass ihr aufpasst. Okay, der Regen wird lauter, ich werde auch ein bisschen lauter gedreht. Ja, ist gut, wenn ihr sagt, ne? Könnt ihr es jetzt verstehen? Hinten auch? Okay, Nicole nickt, alles klar. Also ich hatte gesagt, dass uns einiges da zugemutet wird. Ich mache einfach mal weiter in der Aufzählung dieser Dinge. Auch, dass ein Tier redet zu einem Menschen, wie das bei der Schlange der Fall ist. Und das geht nun heute im 6. Kapitel auch weiter. Auf noch etwas will ich hinweisen, weil auch das weitergeführt wird, seit der Mensch gegen Gott rebelliert hat und dieses eine heilige Gebot übertreten hat, das sozusagen wie eine Wasserscheide war. Vertraut man nun Gott oder nicht? Kann man von Kapitel zu Kapitel, von Abschnitt zu Abschnitt zeigen, dass der Mensch immer weiter und immer weiter abdriftet von Gott. Der Mensch und auch die Menschheit. Und das wird nun heute geschildert. Und diese Ereignisse, die heute jetzt kommen, im 6. Kapitel, in den ersten 7 Versen, die beschreiben die Verhältnisse vor der großen Katastrophe, als es nicht aufhörte zu regnen. Passt gut heute, ne? Aber das war noch einmal eine ganz andere Dimension. Das war diese Superflut, die da kam, die Sinnflut, die sogenannte. Also darauf driften diese Ereignisse nun immer schneller zu. Die Ereignisse werden immer dramatischer, immer heftiger, deutlicher und markanter zutage tretende Bosheit im Leben der Menschen. Man kann sich das so vorstellen wie die Niagara-Fälle. Wenn man da auf dem Fluss ist, wo die Niagara-Fälle dann kommen, dann gibt es da irgendwann ein Schild und auf diesem Schild steht, wer an dieser Stelle noch weiter schwimmt oder weiter rudert, ist verloren. Hier werden die Ereignisse beschrieben, die die Grenzüberschreitung markierten. Die Grenze wurde überschritten und das Gericht war nicht mehr abzuwenden. Und das war, umgerechnet auf das Leben von Noah, über das es dann nächstes Mal geht, das 500. Lebensjahr von Noah. Um diese Zeit spielen diese Dinge sich ab. Und ich lese das mal vor, wie gesagt, die ersten 7 Verse im 6. Kapitel im 1. Mosebuch. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihren Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen der Erde, das sind die Helden der Vorzeit, die Hochgerühmten. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, dafür ist das ein Beispiel, ein besonders extremes Beispiel, das da vorher geschildert wird, da reute es ihn, nein, jetzt bin ich versprungen. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm, und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Zunächst einmal kommt uns, wenn die Boshaftigkeit der Menschen geschildert wird, diese Geschichte, die da geschildert wird, und diese Ereignisse natürlich sehr merkwürdig vor. Was bedeutet das, dass Gottes Söhne die Töchter der Menschen sahen, ihre Schönheit sahen und sich dann genommen haben, wen sie wollten, also die Frauen genommen haben, denen sie wollten, und mit ihnen sogar Kinder zeugten. Und das waren dann die sogenannten Titanen der Vorzeit. Ich habe schon vorher gesagt im Eingang, dass uns hier vieles zugemutet wird, aber es gibt nur eine Bibelstelle, die sozusagen definiert, was die Gottessöhne sind. Das ist natürlich nicht der Sohn Gottes, so wie Jesus Christus der Sohn Gottes ist, aber in Hiob 1 werden uns die Gottessöhne geschildert, sozusagen als der Hofstaat Gottes. Es sind Engel. Und die meisten Ausleger, Augustinus und Calvin, sind da Ausnahmen. Natürlich gibt es einige moderne Ausleger, die da auch nochmal Ausnahmen sind, gehen tatsächlich davon aus, dass es eine Verbindung gab zwischen Engelwesen und Menschen, aus denen eben diese Wesen geworden sind, diese Menschen, diese Titanen geworden sind, von denen auch viele Völker in ihren Mythen berichten, von den Halbgöttern und all diesen Dingen. Da gibt es doch einen historischen Rückhalt. Und das ist natürlich etwas, was auch so die Ungebremstheit zeigt. Und diese Titanen, die Hochgerühmten dann, also die große Heldentaten vollbracht haben, große Gewalttaten auch ausgeübt haben. Das war natürlich auch etwas, was den Stolz des Menschen, also der Übermensch, der hier sozusagen geschaffen worden ist. Und Erich Sauer, den ich oft zitiert habe, da Morgenrot der Welterlösung, er sagt, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass Okkultismus sozusagen und Spiritismus die ganze Menschheit, nun nicht nur die Nachkommen von Kain, sondern auch die Nachkommen von Seth, dem eigentlich Heiligen, der heiligen Linie, durchdrängt hat. Boshaftigkeit legt sich auf jeden Bereich des menschlichen Lebens, durchzieht auch das Miteinander, das eigentliche Miteinander von Mann und Frau, und alle diese Dinge kommen vor. Und nun sagt Gott und beschließt Gott, dass dieses, das ist auch eine Zumutung, vorher dieses extrem hohe Menschenalter, das uns in den frühen Geschlechtsregistern geschildert wird, dass da auch der sagenumwobene und sprichwörtlich gewordene Methusalem 969 Jahre geworden ist, dass Gott das Lebensalter der Menschen beschränkt. Ich lese nochmal diesen Vers. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Auch nochmal ein wesentlicher Einschnitt in die Geschichte der Menschheit. Dieses wahnsinnig hohe Lebensalter wird beschränkt. Gott erinnert sich daran. und macht es noch einmal deutlich, welche Relevanz das nun auch in einer gefallenen Welt ist, dass der Mensch Fleisch ist. Damit ist ausgedrückt, der Mensch ist vergänglich. Er sagt sogar, auch Fleisch ist. Das ist so ein Hinweis darauf, in Kohelet kommt es mal vor, im Buch der Prediger, dass der Mensch eben Fleisch ist, so wie die Tiere. Er ist auch wie die Tiere aus dem Ackerboden ursprünglich hervorgegangen. Wir wissen auch, dass der Mensch dann, nachdem er dann tot ist, zerfällt wieder zu Staub, zerfällt wieder zur Erde. Gott erinnert sich daran und sagt, er ist auch nur Fleisch. Gerade im Blick auf diese Tendenz auch zu Hochmut und zum Übermenschen, die da in dieser Zeit eine große Rolle gespielt hat. Spielt auch in unserer Zeit wieder eine ganz große Rolle, sodass man eigentlich auf den Übermenschen zu will, der alles im Griff hat, der alles kontrolliert. Und dann sagt Gott, und das finde ich so interessant, das möchte ich vertiefen an dieser Stelle, da sagt Gott, mein Geist soll nicht für immer im Menschen sein. Was ist damit gemeint? Zunächst, wenn man das hört, mein Geist, dann denkt man an den Heiligen Geist. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass Gott sozusagen jedem Menschen, dem ersten Menschen in ganz besonderer Weise, den Lebensodem eingehaucht hat. Aber auch für uns gilt das, dass wir den Geist eingehaucht bekommen haben. Und es ist Gottes Geist, denn er kommt von ihm. Die Zeit, die wir haben, solange wie wir leben, solange wie wir atmen, ist übrigens im Hebräischen das gleiche Wort, der Hauch und der Geist. Solange das der Fall ist, dass Gott uns seinen Geist gibt, solange existieren wir. In dem Schöpfungspsalm, der mich begeistert, habe auch schon öfters, zweimal glaube ich, schon drüber gepredigt, da steht es ganz interessant, da heißt es, dass wenn Gott seinen Geist nimmt, dann vergehen sie und werden wieder Staub. Da kommt genau dieses gleiche Wort vor, wie hier an dieser Stelle auch steht. Manchmal gibt es solche Situationen, wo unser Lebensgeist wie tot ist. Wir haben keinen Lebensmut mehr. Wir würden vielleicht am liebsten sterben oder nicht mehr sein oder uns einfach verkriechen, nicht mehr existieren. Wir haben einfach keinen Lebensmut mehr, weil vielleicht ein furchtbares Schicksal uns ereilt hat. So ging es zum Beispiel Jakob. Als er seinen Sohn verloren hatte, dachte, dass Josef von einem Tier zerrissen ist. Als er dann nach vielen Jahren hörte, dass sein Sohn lebt und er es glauben konnte, da heißt es dann, da lebte sein Geist auf. 1. Mose 45. Simson, zweites Beispiel, letztes Beispiel diesbezüglich. Er hat eine große Schlacht geschlagen. Und dann findet er, alles in freier Natur, kein Wasser. Und Gott schenkt auf übernatürliche Weise ihm eine Quelle. Und dann heißt es, da kam sein Geist zurück. So ist das gemeint. Und wenn der Tobi vorher das gesagt hat, dass wir vielleicht auch etwas erlebt haben, wo wir bewahrt worden sind, vielleicht sogar unser Leben bewahrt worden ist, dann ist das immer eine besondere Erinnerung daran, dass unser Geist von Gott ist und er ihn, solange wie er es für gut hält, in uns wohnen lässt. Ich fand es immer so beeindruckend bei meinem Opa, der so viele Situationen erlebt hat, also 10 Situationen habe ich da mal als Teenager gezählt, wo er wirklich ganz am Rande des Todes stand, zweimal im Krieg, aber dann auch 8 weitere Situationen, teilweise aus der Kindheit oder aus dem späteren Leben, wo Gott ihm nochmal seinen Geist zurückgegeben hat. Und das ist eine Erfahrung von Menschen, das habe ich noch nie erfahren, aber die schwer krank waren, vielleicht auch dem Tod ins Auge geschaut haben, dass sie den Eindruck haben, dieses Leben, diesen Geist Gottes ganz neu zurückbekommen zu haben und manchmal auch mit einer ganz tiefen und neuen Dankbarkeit Gott gegenüber und einer neuen Gottesbeziehung, die sich oft auch dann auf das menschliche Miteinander auswirkt. Also, das ist etwas ganz Besonderes. Und jetzt gibt es eine hochinteressante Stelle im Jakobusbrief. Jakobus 4, im Blick auf diesen Geist, und also den Gott in uns wohnen lässt, nicht den Heiligen Geist, sondern diesen menschlichen Geist, den er uns gibt. Jakobus 4 und Vers 5. Dort heißt es, und Jakobus schreibt, oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Da geht es dann auch um die Verantwortung, die wir eben vor ihm haben. Aber Gott wacht darüber, er beobachtet jeden Menschen, nicht als ein Polizist, aber er hat ein Interesse am Menschen. Wie entwickelt er sich? Wie entfaltet er sich? Was für ein Mann wird das? Auch aus einem Kind, auch aus einem Teenager. Was für ein Mann, was für eine Frau wird das? Was wird aus diesem Geist, den Gott in das menschliche Leben gegeben hat? Das größte Geschenk, das wir haben, ist das Leben selbst, das ihren Ursprung hat durch diesen Geist Gottes, den er in uns wohnen lässt. Das ist etwas ganz Besonderes. Und dann gibt es noch einmal eine Stelle, die auch etwas damit zu tun hat, auch wenn es nicht die tupfengleiche Vokabel ist. Aber ich habe das nachgelesen, dass das auch ganz eng miteinander zusammenhängt. Die allermeisten hier in diesem Zelt werden diese Geschichte kennen von dem reichen Kornbauer, wo Gott dann sagt, als er sagt, ich habe doch alles und ich habe ausgesorgt. Und da sagt er zu ihm, du Narr oder du Tor, diese Nacht wird Gott deinen Geist, deine Seele von dir fordern, ganz eng miteinander verwandt. Also Gott hat das Leben geschenkt und er wird es eines Tages zurückfordern, dass wir das nie vergessen und ganz besonders daran erinnert werden, wenn uns das Leben vielleicht nach einer Krise, nach einer Krankheitszeit, vielleicht durch Todesgefahr, durch Rettung aus Todesgefahr ganz neu geschenkt wird. Es ist Gottes Geist, der in uns wohnt. Jetzt sagt die Bibel, und das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, dass nicht nur das Verhalten der Menschen böse ist. Manchmal haben wir so einen Eindruck, so, na, das ist uns irgendwie so passiert. Oder das wollten wir eigentlich gar nicht. Es hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Und in diesem Bericht vor dieser furchtbaren Katastrophe der Sintflut wird noch einmal betont, dass nicht nur die Taten schlecht waren, sondern der Mensch in seinem Innersten verdorben war. Und Gott sagt das so. Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Es war verankert in ihrem Wesen, verankert in ihrer Persönlichkeit, dieses Böse. Es war ein Teil von ihrem Herzen geworden. Und hier in diesem Vers, da sieht man etwas ganz besonders schön. Wir neigen ja doch dazu, von unserem Denken her zu denken. Das denkt man einfach, wenn man diese Form sieht, das Herz, da denkt man an das Gefühl. Und tatsächlich ist natürlich das Herz auch der Sitz der Gefühle. Aber dieses Dichten und Trachten, Sinnen und Trachten, das zeigt, dass das Herz ist eben auch der Sitz von unserem Verstand und von unserem Wollen. Also das, was die Menschen sich ausgedacht haben, wenn sie mal Pause hatten, wenn sie mal nicht arbeiten mussten und sich konzentrieren mussten, das war böse. Das war ausgerichtet auf Rache. Das war ausgerichtet auf ungerechten Gewinn und auf viele Dinge. Jesus sagt es dann später, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Unzucht, Ehebruch und diese ganzen Dinge. Und da sagt es, also es war das Herz, das so weit weg war von Gott und das verseucht war mit dem Gift des Bösen. Sie hatten sich entschieden gegen Gott. Sie hatten sich entschieden, das Böse zu tun. Ich sag mal so, weil wir oft diesen Eindruck haben, das ist nur so an unserer Oberfläche, so die Dinge, die vielleicht nicht stimmen. Und ich sag mal so ein Beispiel, dass das so etwas zeigt oder aufreißt. Da war auch so eine Frau, die hatte immer so ein leichtes Mundwerk und verletzte damit immer wieder Menschen. Und wenn sie das dann merkte oder darauf aufmerksam gemacht war, dann sagte sie schnell, oh, das ist mir nur rausgerutscht. Bis einer ihr mal sagte, wenn es rausgerutscht ist, dann war es auch drin. Und das ist bei vielen Dingen so, dass die Sicht, die die Bibel ganz tief hat, wenn es rausgerutscht ist, ob es eine Tat ist oder ob es Worte sind, dann ist auch drin. Und dann heißt es von Gott, und das finde ich ganz bemerkenswert, dass auch das in den ersten Kapiteln der Bibel vorkommt, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wenn vom Herzen die Rede ist in der Bibel, es sind meistens die Menschen gemeint. Es gibt nur ganz, ganz wenige Bibelstellen, die etwas sagen, unmittelbar sagen, von dem Herzen Gottes. Es wird vieles gesagt von seinem Wesen. Ist es nicht irgendwo ein kalter Gott, von dem wir gar nichts wissen? Wir wissen vieles von ihm. Wir wissen, dass er die Menschen liebt, dass er um sie eifert. Aber hier wird direkt etwas gesagt über eine Regung im Herzen Gottes. Und es wird gesagt, es bekümmerte ihn, und es heißt sogar wortwörtlich, in dem Inneren seines Herzens. Weil es war die Krone der Schöpfung. Es war sein Ebenbild. Und es machte ihm etwas aus, dass das daraus geworden war. Und ich bin überzeugt, dass es Gott bei jedem Menschen etwas ausmacht, wo er das sieht, was es geworden ist. Aus meinem Ebenbild. Was ist geworden aus dem Geist, aus meinem eigentlich ursprünglich reinen Geist, reinen Lebensgeist, der eigentlich Freude empfinden könnte, Glück empfinden könnte, auch über das Gute, das er selber tut und hinbekommt. Was ist daraus geworden? Es bekümmert ihn im Inneren seines Herzens, als Jesus, der das Ebenbild Gottes widerspiegelte, wie kein anderer, natürlich. Da heißt es einmal, dass er die Volksmenge sah. Oft waren es ja viele Menschen, die zu Jesus gekommen sind und ihm auch zuhörten oder auch Wunder wollten, eine Verbesserung ihrer Lage, wie auch immer. Da lässt er seine Augen schweifen über die Menschen, und an ihren Augen und an ihren Gesichtern hat er abgelesen, dass sie weit weg sind von Gott. Und da heißt es, und es drehte ihm die Eingeweide, es drehte ihm das Herz um, würde ihr heute sagen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Wie Schafe ohne Hirten. Orientierungslose Menschen. Vielleicht intelligent, aber letztendlich in ihrem Leben ohne Orientierung, Ziel und Hoffnung. Und es ist beeindruckend, dass nicht nur Jesus das empfindet, sondern dass das auch eine Rückspiegelung war auf Gott. Es betrübte ihn zutiefst. Und jetzt gibt es eine letzte innere Verbindung, eine letzte Verbindung, auf die ich hinweisen möchte. Und zwar sagt Gott, dass er, als er das empfindet, wie furchtbar das geworden ist mit den Menschen und beschließt, sie zu vernichten, da beschließt er ganz ausdrücklich, es ist nicht ein Kollateralschaden, wie wir vielleicht heute sagen würden, er beschließt ganz bewusst, die Tiere mit zu vernichten. Die Schöpfung, alles, was er geschaffen hat, mit zu vernichten. Woran liegt das? Weil die Schöpfung oder weil das Schicksal der Schöpfung, das Schicksal der Tiere, das Schicksal von diesem ganzen Kosmos hat Gott von Anfang an aufs Engste verknüpft mit dem Schicksal des Menschen. Weil er ihn sozusagen eingesetzt hat als den Verantwortlichen auf Erden für die Schöpfung, für die Tiere. Und das ist hochinteressant. In den Sprüchen, da heißt es mal, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Ich habe mir das erzählen lassen, wie mein jähzorniger Urgroßvater in den Stall getreten ist. Da sind alle Kühe ein Stück nach hinten gegangen. Das muss furchtbar gewesen sein. Und man hat sich erzählt in der Erweckung, von der ich schon öfters mal erzählt habe, bei John Wesley, dass die Pferde, die in den Bergwerken gearbeitet haben, deutlich empfunden haben, die Verwandlung der Menschen, die sich zu Christus bekehrt hatten, dass sie ganz anders behandelt wurden, dass es ganz anders war. Also während ein bisschen... Die Älteren haben noch mit Tieren gearbeitet. Wir kennen das noch besser als unsere Generation. Aber es war zu spüren an den Tieren, die Veränderung der Menschen. Und das ist wunderbar. Und ich denke so, dass das heute auch so grob umgegangen wird mit den Tieren, auch mit den Nutztieren und so. Das ist auch eine Verrohung, die etwas zu tun hat mit Gottlosigkeit. Und jetzt gibt es die, ich habe das immer gerne gemacht, so, weil es kann auch frustrierend sein, so diesen Abwärtstrend zu sehen. Es gibt auch diesen anderen Trend, der durch Christus, durch die Erlösung, durch die Freisetzung möglich ist. Und das wird noch einmal beschrieben. Und dann mache ich den Sack zu, in Römer 8. Da wird nochmal diese enge Verbindung des Schicksals, der Schöpfung, der Tiere, der Kreaturen mit dem menschlichen Leben und mit dem menschlichen Schicksal beschrieben. Denn ich bin überzeugt, schreibt Paulus in Römer 8 und Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit der Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und ich sage als Abschluss, dass es so etwas Wichtiges ist für diese ganze, für die Menschen um uns herum, für den Kosmos, auch für die Tiere, dass wir immer wieder auch unser Herz erneuern, dass wir immer wieder dieses Gebet auf den Lippen haben, das David betete, der gebetet hat, schaffe in mir, Gott, ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Möge Gott einmal über diese Generation, die jetzt auf der Erde lebt und die wir ausmachen, sagen, dass sie ein neues Herz hatten und dass dadurch Gutes entstanden ist, dass Stolz überwunden worden ist, dass auch das Negative, die Feindschaft oder die Reibung der Geschlechter miteinander, dass das besser geworden ist, dass es Tieren gut ging, dass man merkte, da lebt etwas auf von der Schöpfung Gottes in ihrer Umgebung. Und sie haben dazu als Salz und Licht einen Beitrag geleistet. Denn das Licht ist etwas Wunderbares, wenn die Sonne wieder scheinen wird. Und es ist gut, wenn Fäulnis aufgehalten wird. Und das ist ein Auftrag, den wir haben. Und durch Jesus Christus können Dinge, die heute noch Verwesungsgeruch haben, furchtbar sind, gemein sind, ganz, ganz neu werden. Amen.